Guten Morgen. Ja, ihr dürft schon die Bibeln aufschlagen in den ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Wir wollen heute die Serie durch den Johannesbrief abschließen. Und Johannes will, und damit können wir sagen, Gott will, dass wir wissen. Gott will mit diesem Brief, den er an Kinder Gottes schreibt, an Menschen schreibt, die an Jesus als den Christus glauben. Er will, dass unsere Freude vollkommen wird. Und das ist eine Freude, die nicht in Oberflächlichkeit, in kommend und gehender Emotion besteht, sondern die sehr klar, sehr nachweisbar, begründbar ist. Wie der Stefan sagt, auf die wir uns immer wieder besinnen können, unsere Gedanken darauf ausrichten, der hat ein Fundament, diese Freude. Und die Freude erlangen wir in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Und die erlangen wir durch die Gewissheit, dass wir wissen können, dass wir seine Kinder sind und dass wir ewiges Leben haben. Wie schon gesagt, wir wollen das ganze fünfte Kapitel heute anschauen. In den 30 Minuten könnt ihr euch vorstellen, dass das schwierig sein wird, da auf alle Details, die da genannt sind. Teilweise sind da wirklich sehr gewichtige Aussagen, die für sich wahrscheinlich schon eine Predigt füllen würden. Aber im Überblick wollen wir drüber gehen. Und ich habe drei Kernaussagen für mich herausgearbeitet, für uns herausgearbeitet, die wir uns da heute im Detail anschauen wollen. Im ersten Teil spricht Johannes darüber, dass wir als Kinder Gottes Überwinder im Glauben sind. Vielleicht könnten wir die Folien einblenden, dann tun wir uns da leichter mitzuschauen. Dankeschön. Überwinder im Glauben sind. Wir lesen da von einer neuen Identität, die wir haben, und von einem Prozess, von einem Weg des Überwindens. Im zweiten Teil spricht Johannes über das himmlische und irdische Zeugnis der Identität Jesu. Das heißt, das Fundament, die Information, die Faktenlage, die uns über Jesus gegeben ist und die damit eine Gewissheit im Glauben erzeugen kann, weil wir nicht unbegründet glauben, sondern viele nachweisbare Fakten haben, die uns zugrunde gelegt werden. Über die Identität Jesu, aber im gesamten Brief wissen wir auch, dass wir an Prozessen, die in unserem Leben passieren, feststellen können, dass wir nachweisbare Prozesse sehen, die den Glauben festigen sollen. Und im letzten Abschnitt wird es um das Gebet des Glaubens gehen. Aus dieser Gewissheit heraus, dass wir Kinder Gottes sind, dürfen wir wie ein Kind zum Vater kommen und in der rechten Weise beten lernen, für uns selbst und füreinander. Ich möchte nur kurz beten, bevor wir in den Text gemeinsam einsteigen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du sprichst und dass wir hören können, wahrnehmen können, dass du in einer Weise sprichst, die für uns verständlich ist, die nicht kryptisch ist, die uns nicht in Unwissenheit lässt, sondern die uns zeigen will, wie du bist. Und ich bitte dich, dass du dieses Wunder wirkst heute in uns, dass wir durch den Heiligen Geist dich erkennen, in dem, was du von dir offenbarst, und dadurch gestärkt und ermutigt und voll Freude werden, weil du die Quelle aller Freude bist. Und ja, wirk du das bitte durch deinen Geist in uns heute am Vormittag. Amen. Gut, schauen wir uns die ersten Verse an. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir sind in Gottes Wort immer wieder mit Aussagen konfrontiert, die auf den ersten Blick vielleicht sogar widersprüchlich erscheinen. So wie in dem Abschnitt auch farblich gekennzeichnet, sehen wir da Aussagen, die einen Zustand, eine Identität beschreiben. Und im gleichen Absatz finden wir nahezu gleich viele Aussagen über einen Prozess, einen Vorgang, einen Weg. Und ähnliche Beispiele kennen wir aus der Schrift immer wieder. Wir lesen, ihr seid heilig, heiligt euch. Wir lesen, seid rein, reinigt euch. Wir lesen, ihr seid Botschafter an Christi Stadt, wandelt würdig der Berufung. Johannes spricht hier also von einer Identität als Überwinder Gottes und in gleicher Weise über einen Weg, auf dem sich Überwinder Gottes befinden. Johannes hält zuerst fest, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, aus Gott geboren ist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 lesen wir, dann ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Durch den Glauben sind wir mit Christus gestorben. Und wie Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 erklärt, aus Wasser und Geist geboren. Wir sind durch den Glauben mit Christus, mit dem Heiligen Geist versiegelt und haben eine neue Identität in Christus, die Identität der Überwinder Gottes. Johannes fährt fort mit weiteren Feststellungen, die diese Identität kennzeichnen. Der Glaube ist eben nicht nur ein verstandesmäßiges Fürwahrhalten. Wer Jesus glaubt, wer an Gott glaubt der Liebe in Person. Und wer Christus glaubt, der lebt in einer Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater. Und Gott, wie wir in Römer 5 lesen, erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist also die Liebe Gottes zu uns Menschen, die ihn dazu veranlasst, seinen Sohn für uns in den Tod zu geben. Und Jesus zeigt seine Liebe zum Vater und auch zu uns, dadurch, dass er sich dem Willen Gottes unterordnet und aus freiem Willen den Willen des Vaters tut und in den Tod geht an unserer Stelle. Jesus tut das aus Liebe zu uns. Und größere Liebe, lesen wir in Johannes 15, Vers 13, hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Der Glaube, den Johannes hier also meint, ist ein tiefes Vertrauen, das aus der Liebe des Vaters und des Sohnes genährt wird. Wer also glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist dadurch aus Gott geboren. Und der liebt auch den Vater, weil er aus ihm geboren ist. Und wer den Vater liebt, der liebt auch alle Menschen, die aus dem Vater geboren sind, die seine Kinder sind, seine weltweite Gemeinde, die Braut, so wie wir es heute schon von Jonas gehört haben, der das wahrscheinlich nicht durchdrungen hat, aber es ist eine Liebe, die der Glaube wirkt, dass wir den Vater lieben und Menschen, die ihn lieben und ihm vertrauen. Wie schon in Kapitel 4 letzte Woche festgestellt, macht Johannes aber auch klar, dass die Liebe untrennbar mit Gottes Wort, mit der Wahrheit verbunden ist. Es ist sein Wort, es ist die Wahrheit, die uns überhaupt erst bewusst macht, wie wir im Spiegel Gottes, im Gesetz, in seinem Wort ausschauen vor ihm. Was wir für ein Problem haben mit der Sünde. Und wir werden durch diese Wahrheit überführt von unserer Gottlosigkeit, durch das Gesetz. Und Gottes Wort ist Leben. Und wir erlangen dadurch, dass wir an Jesus glauben, der das Gesetz erfüllt hat, der das Wort erfüllt hat, der das Wort ist, dieses ewige Leben. Wir leben also als Überwinder Gottes unter dem Gesetz des Geistes. Und wie in Römer 8, Vers 1 steht, eben nicht mehr unter dem Gesetz des Fleisches. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr erfüllen. Jesus hat es getan und deswegen ist es auch nicht schwer. Unser Gesetz ist, wie wir in Johannes 3 gelesen haben, Vers 23, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen des Sohnes Jesus Christus. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind frei. Es ist vollbracht. Wir sind befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes, weil Jesus das Gesetz im Fleisch erfüllt hat. Wir haben den Sieg errungen, so wie wir es jetzt vorher gesungen haben. Und wir können mit Paulus sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ich denke, es ist wichtig, diese linke Spalte insbesondere, die Identität, die wir in Christus haben, durch Glauben, uns immer wieder neu bewusst zu machen. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir lieben Gott, den Vater. Wir lieben seine Kinder. Wir lieben seine Gebote, sein Wort. Jesus ist das lebendige Wort. Wir können Gottes Wort nicht missachten. Wir werden durch den Geist in eine Liebe zu Gottes Wort getrieben. Und wir haben den Sieg errungen. Der Tod hat keine Macht über uns. Wir haben die Welt überwunden. Durch den Glauben. Und auf der anderen Seite ist uns aber auch bewusst, dass wir noch in der alten Natur sind. Die alte Natur ist noch wirksam in uns. Und wir sehen, dass zu jedem der Kennzeichen auf der linken Seite der Identität auch ein Weg, ein Prozess, ein Vorgang steht. Wir sind auf dem Weg des Glaubens. Wir sind am Weg der Überwinder. Johannes will, denke ich, dass wir über unsere neue Identität und das damit verbundene Heil immer mehr Gewissheit erlangen. Dass wir in der Heilsgewissheit, dass wir aus Gott geboren sind, gefestigt werden. Der Weg zu dieser Heilsgewissheit kann aber unterschiedlich verlaufen. Bei manchen ist das vielleicht ein sehr kurzer und wir haben das relativ schnell erfasst und leben in dieser Gewissheit. Für andere kann das ein steiniger, harter Weg sein, zu dieser Gewissheit durchzuringen. Es kann Phasen geben, wo wir eben fest überzeugt sind davon, dass wir das Heil haben und seine Kinder sind. Und es kann Phasen des Zweifels geben. Aber wir sollen in dieser Gewissheit wachsen. Und das ist eben der Weg, ein Kennzeichen des Weges der Überwinder. Wir wissen, dass unsere Liebe zu Gott und zu seinen Kindern ein sehr, sehr schwacher Abglanz von dem ist, wie Jesus uns liebt und sich für uns hingegeben hat. Aber ich denke, wir haben die Hoffnung, so wie Petrus, in der Liebe zu wachsen zum Vater. Am Beginn unseres Weges mit dem Herrn mögen wir vielleicht, wie Petrus, Jesus verleugnen. Und an manchen Stellen oder Phasen vielleicht in der Begegnung mit Jesus auf die Frage, ob wir ihn lieben, nur antworten können, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und nach jahrzehntelangem Lernen und Wachsen und auf dem Weg der Heiligung werden wir reifer und gestärkt in unserer Liebe zum Vater und zum Sohn und zu seinen Kindern und lernen trotz Widerständen, trotz Anfeindungen zu ihm zu stehen und vielleicht sogar wie Petrus aus Liebe bis in den Tod zu gehen. Und ähnlich verhält sich's mit unserer Liebe zu den Geschwistern, denke ich. Wir sind alle in einem tief egozentrischen Umfeld aufgewachsen, sozialisiert und wir lernen nur sehr langsam an dem Vorbild Jesu, was es bedeutet, einander zu leben. Selbstlosigkeit, Dienstbereitschaft, am anderen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und wir erleben in unseren Beziehungen zueinander Höhen und Tiefen in diesem Wachstumsprozess. Aber es ist andererseits auch wirklich ein Grund zur Freude, zu sehen, wie viel von dieser Liebe Gott in uns schon gewirkt hat. Wenn wir sehen, wie viele von euch jahrzehntelang hier in der Gemeinde treu ihren Dienst tun an uns, an den Geschwistern, um uns zu dienen, um uns zu stärken im Glauben. Wie wir uns wöchentlich treffen. Irgendwer hat vorher gesagt, ertragen. Ja, ist auch ertragen, ja. Die Andersartigkeit, das auszuhalten. Wir treffen uns trotzdem und gehen den Weg mit dem Herrn und stärken, ermutigen, ermahnen, trösten, dienen einander. Viele Dienste wie Krankenbesuche, Gebet und andere Hilfsleistungen, die sehen wir gar nicht in der Fülle. Die passieren aber trotzdem unsere Hingabe und unsere Fürsorge füreinander zum Ausdruck bringen. Für viele von uns ist der ganze Terminplan, der Wochenplan, der Familien-, der Urlaubsplan, Freizeitenplan ausgerichtet auf unsere Geschwister. Wir haben unsere Prioritäten schon sortiert in unserem Leben aus Liebe, weil wir die Gemeinschaft miteinander nicht verpassen wollen und darin gestärkt, ermutigt werden und auch bestärken und ermutigen. Wir sehen die Liebe unter uns, aber insbesondere dann, wenn Gefahr droht, wie zum Beispiel durch falsche Lehre. Wir erinnern uns an zum Beispiel die kürzliche Gemeindeversammlung, wenn es um die Änderungen der Glaubensgrundlagen im Beck geht und wie wir da aus Liebe zueinander den Leib schützen wollen. Und es erfordert manchmal auch eine Konfrontation, aus Liebe motiviert, um nicht von der Wahrheit, die Jesus in Person ist, abzuweichen. Also wir sind im Wachstum und unsere Liebe zueinander, die wächst, die wird mehr und mehr, wenn wir es durch den Geist in uns wirken lassen. Und die beginnt eben, dieses Wachstum, dieses liebesfähiger Werden, passiert durch die Erneuerung unserer Sinne, wie wir in Römer 12 werden, lesen. Wir werden durch Gottes Wahrheit über uns, durch das Anschauen der Person Jesu, erneuert, geheiligt, verändert und lernen immer mehr zu denken, zu reden und zu handeln, so wie unser Herr. Und dadurch überwinden wir auch die Welt, unsere alte Natur und werden umgestaltet durch das Vertrauen auf Jesus, durch das Halten der Gebote, durch das Leben nach seinem Willen, dass uns sein Gebot, sein Wort Gesetz ist. Wenn wir diese Vorgänge, die ich jetzt beschrieben habe, in unserem Leben beobachten können, dann ist es ein Grund zur Freude. Dann ist es ein starkes Zeichen, dass du ein Kind Gottes bist und dass du ewiges Leben hast. Und dann soll das diese Freude in dir mehren, auf die du dich besinnen kannst, immer wieder und sein kannst. Ich sehe das, diese Liebe zu Gott. Ich sehe das, die Liebe zu seinem Wort. Ich sehe das und erlebe das immer mehr, wie ich wachse in dem Prozess der Heiligung. Gehen wir auf den zweiten Abschnitt. Wir lesen davon, welche Zeugnisse Jesus, welche Belege uns Gott über die Identität Jesu gibt, die auch unserer Gewissheit im Glauben dienen sollen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, Glauben heißt nichts wissen, ist Gottes Wort komplett anders und sehr klar. Unser Verstand spielt im Vorgang des Glaubens eine sehr wichtige Rolle. Argumente, historisch nachweisbare Fakten, Zeichen, nachvollziehbare Logik sind von Gott gegeben und sollen unseren Verstand benutzen, um zu prüfen und unseren Glauben zu begründen. Lesen wir ab Vers 6 gemeinsam. Er ist es, Jesus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Denn wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, dass er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gott will uns Gewissheit über unser Heil geben. Der ganze Brief des Johannes ist mit diesem Anliegen geschrieben, wie wir in Vers 13 lesen, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Johannes legt uns die Prüfkriterien für unsere persönliche geistliche Vaterschaftstest vor. Und ich möchte zum Abschluss des Briefes diese Kriterien, die wir auch von Simon schon gehört haben, noch einmal in Erinnerung rufen. Wir erkennen, dass wir mit Gott verbunden sind, darin, dass wir im Licht leben. Wir verstecken unsere Sünde nicht, sondern der Geist überführt uns täglich von unseren vielfältigen Sünden und wir bekennen und nehmen die Vergebung im Glauben immer wieder neu an. Wir lernen Gott und seine Kinder mehr und mehr zu lieben. Das zeigt sich darin, dass wir immer mehr nach Gottes Wort denken, reden, handeln und wir setzen die von Gott gegebenen Geistesgaben in der Gemeinde ein, um seine Kinder zu ermutigen und aufzubauen. Wir gehen den Weg der Weisheit. Wir erkennen Gott in seinem Wort mehr und mehr und lernen zu unterscheiden, was von ihm kommt und was nicht von ihm kommt. Wir werden in unserem Denken erneuert und unsere Erkenntnis der Wahrheit der Person Jesus Christus nimmt mehr und mehr zu. Wir sind am Weg der Heiligung, am Weg der Überwinder. Gottes Wort ist uns Gesetz und wir wollen immer mehr danach leben lernen, weil sein Wort das Leben ist. Wir haben also klare Kriterien, an denen wir in unserem Leben tagtäglich beobachten können und prüfen können, ob wir in der Gemeinschaft mit Gott sind und auf diese Weise langsam, stetig, aber doch verändert werden. Es sind klare Zeichen, die unsere Gewissheit stärken sollen, dass wir ewiges Leben haben. Wir sehen aber auch, dass der Glaube ein Weg mit Herz und Hirn ist. Wir können prüfen, ob wir im biblischen Sinne glauben. In gleicher Weise will, denke ich, uns Johannes durch die irdischen und himmlischen Zeugnisse über die Identität Gottes und Jesu zeigen, welche Faktenlage, welche nachweisbaren Fakten er unserem Glauben zugrunde legt. Wir glauben eben nicht an einen vom Menschen aus erdachten Gott, sondern durch die Art und Weise, wie Gott sich offenbart, sich uns zu erkennen gibt und vor allem durch das, was er uns offenbart, können wir erkennen, dass er der wahre Gott ist. Die himmlischen Zeugnisse sind der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Gott, der Vater, bezeugt Jesu Identität bei der Taufe und Verklärung, wo er für die Menschen hörbar aus dem Himmel spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist durch Wasser und Blut gekommen, bei seiner Taufe, dem Wasser, und kurz vor seinem Sterben, dem Blut, bezeugt Gott genau diese Identität, Jesu. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Wir sollen auf ihn hören. Er ist das lebendige Wort, wie Johannes in seinem Evangelium auch erklärt. Gottes Wort als Reden zu den Menschen ist der historisch nachweisbare Beleg schlechthin. Das feste Glaubensfundament, das Gott als himmlisches Zeugnis ablegt. Wir haben eine Fülle an himmlischen, an Prophetien in seinem Wort, die historisch nachweisbar in Erfüllung gegangen sind und uns damit ein mächtiges Zeugnis sind, dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird eben nicht vergehen. Die irdischen Zeugnisse, die Johannes ins Treffen führt, ist Wasser, Geist und Blut. Wasser und Blut sind die Schlüsselmomente der Offenbarung Jesu in der Welt. Die Taufe markiert den Beginn seines leidvollen Weges auf der Erde und das Sterben, das Blut, das Ende seines öffentlichen Dienstes als Mensch. Und Jesus hat in dieser Zeit erfüllt, was das Wort gesagt hat. Das heißt, diese Übereinstimmung der himmlischen Zeugnisse Gottes, der zu Gottes Wort, zu seinem Wort steht, es in Erfüllung bringt, das Wort selbst und der Heilige Geist, der uns in die Erkenntnis dieser Wahrheit führt und der den Sohn Christus bezeugt, sollen uns prüfbare, nachweisbare Fundamente sein für unseren Glauben. Und auch diese Zeugnisse über Jesu und seine Identität sollen unseren Glauben an ihn stärken. Es ist ein Glaube, der mit Herz und Hirn passiert. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Und ihr merkt, wir müssen da wirklich sehr drüber fliegen in der Kürze der Zeit. Aber lesen wir ab Vers 14 noch einmal den Text bis zum Schluss. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind aus dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Wir kommen nun als Kinder Gottes in dieser Gewissheit des Glaubens, freimütig vor Gott und können beten lernen, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Wissen darüber, dass Gottes Wille gut ist, lernen wir immer mehr, seinen Willen zu wollen. Wir wollen nicht Gottes Willen verändern, ihn nicht bitten, dass er doch was anderes will, sondern wir wollen nicht seinen Willen manipulieren, sondern wir wollen so ehrlich wie Jesus im Garten Gethsemane zu ihm sagen, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Als Kinder Gottes lernen wir, weil wir wissen, dass Gott gut ist, seinen guten Willen zu bejahen, auch wenn er das Leben kostet. Und in diesem Sinne sollen wir auch für Geschwister beten, die gerade in Schwierigkeiten sind. Insbesondere, wenn ein Bruder offenbar, wie hier an der Stelle erwähnt, anhaltend sündigt. Wir sollen ihm durch unser Gebet beistehen. Aus Liebe zueinander sollen wir den Herrn anrufen und bitten, dass er ihm das Leben schenken möge. warum muss Gott das Leben schenken, wenn er doch mein Bruder ist? Ich denke, wenn jemand anhaltend sündigt, dann kann das ein Zeichen sein, dass er kein Kind Gottes ist. Und Johannes erwähnt daher, dass wir für ihn beten sollen, im Gebet eintreten sollen, dass er ihm das Leben schenkt, dass er überführt wird und durch den Glauben zu einem Kind Gottes wird und das Leben bekommt. Es kann aber auch durchaus sein, dass du als Kind Gottes jahrelang mit gewissen Sünden in deinem Leben kämpfst. Sollst du dann hinterfragen, ob du ein Kind bist? Nein. Es soll dich bestärken. Wenn dir das nicht egal ist, dass du sündigst, wenn das nicht gleichgültig ist, sondern du merkst, du willst das eigentlich nicht. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Dann nimm das als starke Bestärkung, dass du Kind Gottes bist, dass du kämpfst. Ist ein Zeichen, dass der Geist an dir wirkt. Und nimm deine Brüder hinzu im Gebet. Kämpfen wir miteinander. Wir sollen mit Sünde nicht spielen. Ich denke, das will der Vers oder der Abschnitt schon auch sagen. Wir sollen im Licht wandeln. Wir sollen unsere Sünden bekennen. Und er wird, wie wir am Beginn des Briefes gelesen haben, treu und gerecht sein und unsere Schuld vergeben. Johannes führt aber leider, ich muss darauf eingehen, ich kann nicht in der Tiefe darauf eingehen, ihr könnt euch vorstellen, zum Thema Sünde zum Tode könnte man wahrscheinlich ein Wochenende füllen. Er spricht aber an, dass es eine Sünde gibt, die Gott nicht vergeben kann. In Matthäus 12, 31, 32 lesen wir, wie Jesus mit den Pharisäern spricht. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. In der Begebenheit spricht Jesus mit den Pharisäern, die auf die Tatsache, dass Jesus einen tauben und stummen Dämon aus einem Menschen ausgetrieben hat, indem sie entgegen besseren Wissens behaupten, er hätte das mit der Kraft des Obersten der Dämonen getan. Die Pharisäer haben auf vielfältige Zeichen, Wirkungen und das Reden Jesu nicht im Glauben reagiert, sondern sie verlästern all diese Wirkungen des Heiligen Geistes und sagen, der Heilige Geist ist der Oberste der Dämonen, er ist Satan. Diese Sünde, Jesus nicht als den Messias anerkennen zu wollen, obwohl man wirklich starke Hinweise dafür erkennt, dass er es ist, diese Verlästerung des Heiligen Geistes, das ist naturgemäß die Ablehnung des Heils durch Jesus. Und das kann von Gott nicht vergeben werden. Johannes sagt nicht, dass wir für solche Menschen beten sollen, die in so drastischer Weise sich gegen Gottes Reden und Wirken und die Wirkungen des Heiligen Geistes stellen. Ich denke, wir sollten diese Verse, diese Stelle, weil damit ist in der Kirchengeschichte ganz viel Unheil angerichtet worden, wir sollten sie im Kontext des gesamten Briefes lesen und verstehen. Es geht in dem Brief um Heilsgewissheit. Wir sollen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Johannes will sicherlich nicht mit den Ausführungen zur Sünde zum Tod ein Scheunentor öffnen der Ungewissheit, sondern uns im Glauben und im Gebet für unsere Geschwister, die sündigen, bestärken und ermutigen. Ein Bruder, der sündigt, braucht deine Hilfe. Er braucht dein Gebet. Die Welt ist im Argen, wie es da steht. Sie ist gefallen und gottlos und sie hat auch weiterhin eine ganz starke Wirkung auf uns alle. Wir erleben täglich vielfältige Versuchungen des Fleisches in uns selbst, der Welt und des Teufels. Und es gibt viele Situationen, zumindest kann ich das von mir bekennen, in denen ihr als Kind Gottes die Sünde mehr will als Gott. Dass wir aber in diesem Kampf gemeinsam stehen, soll uns ermutigen und ein starkes Zeichen des Wirken Gottes an uns sein. Wir dürfen mit unserer Not, mit unserem Kampf vor Gott kommen und ihm bitten, dass er uns, so wie es in Philipper 2 steht, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und in dieser Weise dürfen und sollen wir im Glauben an unseren Herrn und an das, dass er die Kraft hat, die er uns geben kann, um zu widerstehen, für unsere Geschwister, für uns selbst beten, dass wir den vielfältigen Versuchungen und Götzen nicht erliegen, sondern ja, überwinden. Ich möchte zusammenfassen. Johannes will, dass wir vollkommene Freude haben. Freude durch die Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Der hat eine neue Identität als Überwinder im Glauben. Und als Überwinder lernen wir Schritt für Schritt mehr zu denken, zu reden und zu handeln wie Christus, wie er sich in seinem Wort offenbart. Wir dürfen Gewissheit des Glaubens haben oder zumindest erlangen, indem wir an den konkreten Prüfkriterien, die wir in dem Brief lesen, uns selbst reflektieren und bestärkt werden, dass wir wirklich Gemeinschaft mit Gott haben und ewiges Leben. Und weil wir diese Gewissheit haben des Glaubens, dürfen wir auch freimütig vor unseren Gott kommen und miteinander und füreinander beten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auch tun, eine Zeit des Gebetes, in dem wir, ja, ich möchte euch einladen, aufstehen und miteinander beten, miteinander vor unseren Gott kommen, ihm danken, dass er uns erkauft hat, dass er überwunden hat für uns, dass wir seine Kinder sind, eine neue Identität haben und dass wir vor ihn kommen dürfen und beten lernen dürfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beten wir miteinander.